Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der NZZ Academy, das neue exklusive Weiterbildungsprogramm der NZZ für Führungskräfte.
NZZ Geopolitik.
Es ist wie immer ein sehr spezieller Moment, wenn die Nationalmannschaft in die Fußball-WM einsteigt. Da herrscht eine ganz bestimmte Spannung in der Luft. So auch am 23. November 2022, als Deutschland zum Auftakt gegen Japan spielt. Nach der Hymne kommt dann der nächste Punkt. Die Spieler stellen sich auf für das Mannschaftsfoto. Und in dem Moment, in dem die Kameras klicken, passiert etwas Besonderes. Hören wir mal rein in die Live-Berichterstattung der ARD.
Man stellt sich auf für das Mannschaftsfoto und können Sie es erkennen, die Spieler haben sich den Mund zugehalten und das ist das, worauf auch viele gewartet haben.
Das ging jetzt recht schnell. Also was ist passiert? Jeder Spieler hat die rechte Hand auf den Mund gelegt, 11 zugehaltene Münder, ein Schweigen als Statement. Und zwar, weil dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft vom Weltfußballverband FIFA verboten wurde, eine Regenbogenbinde zu tragen, um für Toleranz zu werben. Die Hand also auf dem Munde, zuerst wurde das als die mutigste Geste seit Jahrzehnten gefeiert, doch dann, nachdem die Deutschen aus dem Turnier ausgeschieden waren, wurde der zugehaltene Mund zum Symbol des Scheiterns. Herr Mayer, wenn ich jetzt an die nächste WM denke, die bald beginnt und mehrheitlich in den USA ausgetragen wird, frage ich mich, und die Frage geht an Sie, vertragen sich denn Fußball und Politik überhaupt?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also vertragen sich Fußball und Politik? Grundsätzlich stellt sich die Frage, welche politischen Äußerungen Athletinnen und Athleten während dieser Großsportereignisse erlaubt sein sollten. Und das ist in der Sportpolitik, auch in der Sportwissenschaft, eine sehr kontrovers diskutierte Frage. Aber unabhängig vom Vorfall glaube ich, dass natürlich Fußball und Politik eine ganze Menge miteinander zu tun haben. Also einfach schon aus dem simplen Umstand, dass für so ein Großsportturnier oder Großsportereignis man natürlich politische Unterstützung braucht. Das geht ohne politische Mobilisierung von Ressourcen gar nicht. Also deswegen ist diese naive Vorstellung, Sport und Politik hätten nichts miteinander zu tun, natürlich falsch. Meine persönliche Einstellung ist tatsächlich, dass ich glaube, dass der internationale Sport eine überpolitische Arena ist. Also das ist eine Plattform tatsächlich, wo sich Nationen und Athleten, Athleten aus allen Ländern gemeinsam treffen und unabhängig von politischen Differenzen auch als Gleichwertige in einem sportlichen Wettkampf begegnen. So, also verbunden durch den Glauben an den sportlichen Wettbewerb und den Gedanken der Fairness, dass sie in diesem Kontext in der Lage sind, auch von politischen Differenzen abzusehen oder von denen zu abstrahieren. Also es gibt natürlich eine politische Idee des Sports und das ist die Idee der Völkerverständigung. Also ja, in diesem alten Jargon auch, wie das damals transportiert worden ist. Und dann finde ich, das hat für mich nach wie vor große Anziehungskraft. Mhm. Und ich finde, aus diesem Grund muss man eben auch die Politisierung des Sports dosiert handhaben.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. In wenigen Wochen startet das größte Sportereignis der Welt, unter anderem in den USA. Und das mitten in einer geopolitisch aufgeladenen Konstellation. Geopolitisch kommt da ein großer Brocken auf uns zu, sagt der Sozialwissenschaftler von der Uni Münster, Henk-Erik Mayer. Hallo.
Hallo.
Herr Mayer, am 11. Juni geht es los mit dem Eröffnungsspiel im legendären Aztekenstadion. Mexiko gegen Südafrika. Freuen Sie sich auf die WM?
Ich freue mich auf jeden Fall auf die WM. Ich bin einfach ein großer Fußballfan. Ich sehe gerne internationalen Spitzenfußball. Ich sehe auch kleinere Nationen dabei, wie sie ja einfach begeistert sind, dabei zu sein. Also ich sehe das einfach wirklich gerne. Und ungeachtet dessen, dass es natürlich auch ein voll kommerzialisiertes Spektakel ist, das weiß ich, nehme ich in Kauf.
Aber es ist schon speziell, diese drei Gastgeber. Also wir haben quasi die Juniorpartner, Mexiko und Kanada. Und dann haben wir die große Übernation, die USA, und Donald Trump überzieht Mexiko unterdessen mit Strafzöllen, und dann haben wir noch die Witze dass Kanada der 51. Bundesstaat noch werden soll. Und das ist so etwas, hat man eigentlich selten gesehen.
Also in diesem Ausmaß gab es solche Spannungen noch nie. Also dieses Ereignis Korea, Japan, das war ja auch ein von der Geschichte stark belastetes Event.
Ja, stimmt. 2002.
2002, ja. Ich sag mal auch von der Organisation der FIFA auch ein gewisses Meisterstück, dass man das geschafft hat, diese beiden Nationen gemeinsam als Austräger fungieren zu lassen. Was wir jetzt erleben ist, also in meiner Erinnerung haben wir das noch nicht gehabt. Also dass wir jetzt drei Länder haben, wo zwischen denen es große Spannung gibt, inmitten einer geopolitischen Neuorientierung und Krise, das ist was ganz Unerwartetes.
Vielleicht liegt es ja daran, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino und Donald Trump sich ja mögen. Zumindest zelebrieren sie das öffentlich. Infantino ist sich dabei nicht zu schade, die politischen Errungenschaften seines Buddies in den höchsten Tönen preisen zu lassen.
Thank you very much. And please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Und eigentlich genau das Narrativ von Trump selber zu übernehmen.
Mr. President, and you definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way.
Hören wir mal rein in den eigens produzierten FIFA-Film für den eigens kreierten FIFA-Friedenspreis 2025, der vor 4 Monaten bei der Auslosung der Gruppen für diese Weltmeisterschaft an Donald Trump in Washington übergeben wurde.
In this spirit, we honor a dynamic leader who has engaged in diplomatic efforts that created opportunities for dialogue, de-escalation and stability. The inaugural 2025 FIFA Peace Prize is proudly bestowed upon the President of the United States of America, the Honorable Donald J. Trump.
Herr Mayer, musste Infantino wirklich so weit gehen und Trump eine Art Trost-Nobelpreis übergeben?
Also ich glaube, so weit hätte man wahrscheinlich nicht gehen müssen. Also ich finde auch, das ist ja also ein Präzedenzfall, der da geschaffen wurde, der mich auch etwas erstaunt zurücklässt. Mhm. Das muss ich ganz klar sagen. Man muss natürlich jetzt auch Infantino zugutehalten, dass Trump sich zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich die Schaffung von Frieden an verschiedenen Fronten auf die Fahne geschrieben hat.
Es war noch vor dem Irankrieg, ne?
Genau. Davon auszugehen war, dass das tatsächlich auch ernst gemeint gewesen ist, weil das ja mit den langfristigen Zielen der Magerbewegung auch vollständig übereingestimmt hat. Ich fand es einen merkwürdigen Akt. Wir wissen auch jetzt mittlerweile, dass sich der norwegische Fußballverband dazu sehr negativ geäußert hat, weil, ich sag mal, das Prozedere, die Kriterien für diese Preisvergabe nicht klar sind. Ich glaube, damit ist Infantino vielleicht einen Schritt zu weit gegangen.
Warum hat er das gemacht?
Ich glaube, es geht darum, zu gewährleisten, dass dieses Ereignis von den USA auch maximal unterstützt wird, gut inszeniert wird, ja, einfach den Gastgeber zufriedenzustellen in seinen Bedürfnissen nach Selbstdarstellung. Mhm. Am Ende des Tages muss man mal sagen, natürlich kostet so ein Ereignis das Ausrichterland eine ganze Menge. Und was kriegt es im Gegenzug? Eine internationale Plattform, um sich darzustellen.
Mhm. Denn sogar ein Donald Trump weiß, wenn am 11. Juni der Ball rollt, dann rollt der Ball. Und dann wird eigentlich alles andere auf die Seite verdrängt. Da hat es kaum noch Platz für irgendwelche Misstöne. Und da habe ich mich gefragt, das gibt ja der FIFA eine unglaubliche Macht. Und ich frage mich, woher hat eigentlich rein historisch betrachtet, woher hat die FIFA eigentlich so viel politische und gesellschaftspolitische Macht?
Also man muss sich eben nochmal vergegenwärtigen. Als die Sportverbände vor über 100 Jahren gegründet wurden, hatten sie praktisch keine kommerziellen Funktionen. Also sie waren Organisatoren, die versucht haben, Mittel aufzutreiben für die Veranstaltung von internationalen Sportevents. Die haben das Reglement vereinheitlicht und die Qualifikationsregeln festgelegt. So, über Kommerzialisierung reden wir eigentlich erst seit den letzten 50 Jahren. Mhm. Und die Sportverbände haben es geschafft, ihre Regelungsbefugnisse auch auf diesen kommerziellen Bereich erfolgreich auszudehnen. Also die FIFA hat es geschafft, alle Kompetenzen bei sich nach wie vor zu vereinen. Also sie ist Weltverband, gleichzeitig Ausrichter und Vermarkter dieses Ereignisses. Also sie bündelt ganz viele Funktionen in einer Organisation, die man in anderen Bereichen wahrscheinlich eher entkoppeln würde. Also um auch keine Interessenkonflikte aufkommen zu lassen. Aber ich glaube, das große Geheimnis ist schlicht und einfach. Fußball ist die Sportart weltweit Nummer eins. Es zieht Milliarden von Menschen in den Bann. Und der Ausschluss eines Landes aus diesen Wettbewerben stellt jede Regierung für erhebliche Legitimationsprobleme. Mhm. Also zu erklären, warum die eigene Nationalmannschaft nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen kann, ist gerade in fußballbegeisterten Ländern sehr, sehr schwierig. Also das ist ein scharfes Schwert, das die FIFA da in der Hand hält, den Ausschluss von Nationen aus dem internationalen Fußball. Mhm. Und viele Regierungen vermeiden aus guten Gründen die Konfrontation.
Aber kommt das oft vor, dass die FIFA quasi diese Drohung zückt und sagt, wenn ihr so und so nicht mit uns mitmacht, dann werdet ihr einfach schlicht ausgeschlossen von allen Wettbewerben?
Also die Drohung wird häufiger gezogen, als man sich das vorstellt. Und diese Drohung führt dann häufig auch zu Konzessionen seitens der nationalen Regierung. Ein Beispiel, was mich etwas erschüttert hat, war, als die polnische Regierung die korrupte Spitze des polnischen Fußballverbandes abgesägt hat, hat die FIFA interveniert, auch mit der Drohung des Ausschlusses, weil sie die autonomen Selbstregulierungskompetenzen des Sports beeinträchtigt sah. Mhm. Also sie hat dann auch erheblich politisch agiert, um klarzustellen, dass eine Regierung nicht das Recht hat, eine Verbandsspitze zu entlassen.
Okay, also unabhängig davon, ob sie jetzt korrupt sind oder nicht, es ging nur darum zu sagen, wer darf bestrafen.
Genau. Und es hätte jetzt im konkreten Fall Polens bedeutet, dass Polen vielleicht auch die Europameisterschaft nicht hätte ausrichten können.
Also bei dieser Bündelung der Macht muss ich schon sagen, kein Wunder ist eine Organisation wie die FIFA anfällig für Korruption und kein Wunder wird darüber eigentlich bei jeder Vergabe eines Großanlasses darüber diskutiert.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass die Kritik an der FIFA, das ist so ein Selbstläufer. Das hat sich jetzt als negatives Image verfestigt. Ich glaube, viele Menschen wären erstaunt zu realisieren, wie viel Korruption in UN-Organisationen zu finden ist, wie viel Ineffektivität und wie viel Einfluss auch von internationalen Konzernen wir in UN-Institutionen finden. Also ich glaube, es fehlt den meisten Menschen eigentlich eine Referenzbasis, wie anfällig auch andere internationale Organisationen für Fehlverhalten sind. Man muss immer realisieren, es sind extrem komplexe Organisationen. Mhm. Und natürlich treffen da Menschen aus sehr unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinander. Und die Frage der Finanzierung stellt sich immer. Und wer am Ende des Tages auch Entscheidungen über Mittelverwendung trifft. Ich finde, man kann bei der FIFA deutlich sehen, dass sie in Reaktion auf diese Korruptionsskandale versucht hat, Reformen durchzuführen. Die geht den Kritikern natürlich nicht weit genug, aber es gibt Ansätze, Interessenkonflikte zu vermeiden, Vergabeverfahren besser auszugestalten. Die FIFA hat sich auch stärker der Menschenrechtsfrage gewidmet, also insbesondere was die Arbeitssituation der Arbeiter anbelangt, die für die Infrastruktur beschäftigt werden. Da hat es in den letzten Jahren doch erhebliche Fortschritte gegeben. Also Aha. Das darf man nicht leugnen.
Also der Druck hat gewirkt?
Doch, das hat tatsächlich was bewirkt. Das kann man auch nachvollziehen. Also es gibt auch einige Berichte des Internationalen Gewerkschaftsbundes, woraus hervorgeht, dass Katar tatsächlich den Arbeitsschutz verbessert hat, die Beschäftigungsbedingungen verbessert hat. Wie nachhaltig das jetzt ist, kann ich aus meiner Perspektive aus Deutschland nicht sagen. Aber ich glaube, man kann mit gutem Recht behaupten, dass es zumindest auf der formaljuristischen Ebene Verbesserungen Katar gegeben hat. Mhm. Und ein anderes Beispiel ist sicherlich die Frage des Zutritts für Frauen im Iran zum Fußballstadion, die lange geschwelt hat. Also Frauen im Iran sind seit der Islamischen Revolution faktisch vom Besuch von Fußballstadien ausgeschlossen worden. Mhm. Der FIFA unter Sepp Blatter war das sehr wohlbewusst. Sie ist aber über symbolische Ermahnungen, diese Missstände jetzt zu korrigieren, nicht hinausgekommen. Mhm. Und Infantino lässt sich zeigen, dass es da tatsächlich ernsthaftere Bemühungen gegeben hat, den Iran dazu zu zwingen, diesen Ausschluss von Frauen aus Fußballstadien zu beenden.
Und was ist da passiert genau?
Ja, also man hat dem Iran mehrmals auch damit gedroht, ihn aus internationalen Wettbewerben auszuschließen. Und das ist für den Iran doch auch eine sehr schmerzhafte Möglichkeit, weil Fußball im Iran eine erhebliche Rolle spielt. Mhm. Also der Ausschluss des Irans aus internationalen Fußballwettbewerben wäre etwas, was die Legitimität der Regierung tatsächlich beeinträchtigen würde. Mhm. Dem Iran ist mehrmals gedroht worden und der Iran hat sich dann schrittweise widerwillig auf Konzessionen eingelassen. Bei dieser Frage der Geschlechtertrennung, der Geschlechtersegregation im öffentlichen Raum für das Regime im Islam halt so zentral ist. Also es ist eine sozusagen der ideologischen Kernelemente des iranischen Regimes. Und deswegen sind diese Forderungen so schwer akzeptabel gewesen für die iranische Regierung. Sie hat dann eben schrittweise Konzessionen eingeführt und das kulminiert, und das ist ja auch sehr interessant, in einem Ligaspiel, das ausschließlich für Frauen geöffnet worden ist. Also man hat Frauen zum Stadion zugelassen, aber nur unter der Aufrechterhaltung der umgekehrten Geschlechtersegregation, also Männer sind dann ausgeschlossen worden. Mhm. Fakt bleibt aber, die Frauen oder die weiblichen Fußballfans im Iran haben es geschafft, über die FIFA die Regierung zur Konzession zu zwingen. Mhm. Und das ist keine kleine Sache.
Finden Sie, die FIFA hätte dafür ein bisschen besser und mehr gewürdigt werden sollen?
Ja, aus meiner Sicht schon. Ich glaube, dass nicht hinreichend gewürdigt worden ist, dass in dieser sehr sensiblen Frage der Geschlechterverhältnisse im Iran die FIFA einen wichtigen Erfolg erzielt hat.
Interessant auch, dass jetzt der Iran an dieser Weltmeisterschaft ja teilnehmen wird. Es gab eine kleine Zeit, da wurde über Ausschluss oder Nichtteilnahme gesprochen, aber im Moment ist es ruhig.
Ja, wir befinden uns in einer sehr diffizilen Situation. Also Donald Trump hat dem Iran signalisiert, er solle wegbleiben, weil es nicht gut wäre für das Team. Der Iran hat zunächst mit einem Boykott geliebäugelt, jetzt aber verkündet, er boykottiert die USA, aber nicht die Fußballweltmeisterschaft und möchte von der FIFA jetzt eine Konzession dahingehend erzwingen oder erwürgen, dass die Spiele nicht in den USA, sondern in Mexiko stattfinden. Mhm. Ob die FIFA das kann, also da hängt ja auch ein ganzer Rattenschwanz von organisatorischen, logistischen und Infrastrukturfragen dahinter, das weiß ich nicht. Also ich glaube, rein als politischer Pragmatiker würde ich sagen, es macht vielleicht Sinn, die Spiele des Iran nicht in den USA stattfinden zu lassen, in einer sehr aufgeheizten Situation, wo beide Länder sich gegenwärtig noch als Kriegsgegner gegenüberstehen, wo auch gar nicht abzusehen ist, wie sich die große Exil-Community der Iraner in den USA verhalten wird und ja auch der Druck auf die iranische Nationalmannschaft, also wenn man nur mal an die Sportler denkt, auch erheblich sein wird.
Ja.
Also ich finde, politischer Pragmatismus würde dafür sprechen, die Spiele nicht in den USA stattfinden zu lassen.
Wir sind gleich zurück. Handelskonflikte, geopolitische Spannungen oder KI. Wer führt, braucht Antworten. Die NZZ Academy ist das exklusive Programm der NZZ für Schweizer CEOs und Verwaltungsräte. In nur einer Woche erhalten Sie strategische Orientierung zu den Herausforderungen von heute. Mit internationalen Rednern und NZZ-Experten. Jetzt anmelden. nzz-academy.com.
Bisher war die Erzählung ja relativ einfach, Herr Mayer. Auf der einen Seite haben wir die FIFA, diese mächtige Organisation, die scheinbar am liebsten ihre Turniere in fragwürdigen Ländern ausrichtet, zum Beispiel in aufstrebenden autokratisch geführten Ländern, Russland 2018 zum Beispiel oder eben Katar 2022. Und jetzt ist es ja interessant, da haben wir einen Bruch. Die FIFA geht in den globalen Norden, unter anderem aber in ein Land, das von einem Rechtspopulisten geführt wird.
Ja, also einerseits stimmt es natürlich. Also die Verlagerung dieser Großsportereignisse in Autokratien aus dem globalen Süden oder aufstrebende Staaten hat natürlich was damit zu tun, dass die Bevölkerung im globalen Norden zunehmend weniger bereit ist, auch die Kosten dafür zu tragen.
Ja.
Also man sieht das gerne, man ist begeistert von den Ereignissen, aber natürlich sind die am schönsten, wenn man selber nicht dafür bezahlen muss. Mhm. Diese WM in Amerika finde ich wenn jetzt die Rahmenbedingungen anderen wären, ein gutes Beispiel dafür, für den Versuch der FIFA, den Fußball global populär zu machen. Also die Ausrichtung durch drei Länder ist insoweit sehr geschickt, als es die Infrastrukturkosten deutlich reduziert. Der Fußball hat in den USA Fuß gefasst, in Mexiko ist Fußball begeistert. Im Prinzip ist es eine wirklich schöne Gelegenheit, auch die völkerverbindende Wirkung des Fußballs darzustellen, dass drei Länder dieses Turnier zusammen ausrichten. Dass jetzt alles anders gekommen ist, zeigt eben auch, was für Vorlaufzeiten wir haben und wie unvorhersehbar die geopolitische Lage zurzeit ist.
Die Frage ist jetzt natürlich, wie die Öffentlichkeit, sagen wir bei Ihnen in Deutschland, bei uns in der Schweiz, mit der Fußball-WM umgehen wird. Was mir auffällt, wir haben das Turnier in wenigen Wochen. Sie ist gefühlsmäßig kaum präsent. Ich kann mich erinnern, WM Katar vor 4 Jahren, da wurde rund und rauf darüber diskutiert, über die Sicherheit auf den Baustellen, über das Klima, über die Menschenrechte, über die WM in den USA, Kanada und Mexiko habe ich jetzt kaum was gehört.
Also wir hatten ja die ersten Anzeichen einer Boykottdebatte, als Donald Trump seine Hände nach Grönland ausgestreckt hat. Interessanterweise gab es dann eine Diskussion über einen möglichen Boykott der WM durch die europäischen Fußballverbände. Diese Debatte ist relativ schnell abgebrochen worden. Mhm. In Deutschland war die Einstellung, dass man ja dann auch Mexiko und Kanada bestrafen würde. Deswegen sollte man jetzt nicht dieses Ereignis boykottieren. Ganz klar, glaube ich, ist dahinter eher politischer Pragmatismus beziehungsweise Opportunismus steckt. Also jetzt die USA in so einer schwierigen Situation zu verärgern, ist sicherlich nicht unbedingt ratsam. Was Katar anbelangt, da haben wir wirklich eine lang anhaltende Boykottkampagne gesehen, die sich daran festgemacht hat, dass Korruption involviert war bei der Vergabe der WM. Das konnte man verstehen. Die Kampagne ist natürlich auch angeheizt worden durch die US-Amerikaner, die über diese Vergabe sehr, sehr unglücklich waren und sehr erbittert darauf reagiert haben. Und ganz viele NGOs haben diese Kampagne am Laufen gehalten. So. Diesmal ist es anders. Also wir haben nicht diesen langen Vorlauf, auch nicht diesen langen Atem der Boykottbewegung. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, diese Boykottbewegung ist eigentlich eine skandinavische, zentraleuropäische und vielleicht noch britische Angelegenheit gewesen. Also diese Boykottforderungen haben in anderen Kontexten deutlich weniger Resonanz erhalten.
Bringt denn Boykott überhaupt etwas aus der Vergangenheit? Also der größte Boykott in der Sportgeschichte, wenn ich mich nicht täusche, 1980 die Olympischen Sommerspiele in Moskau. Hat das was verändert?
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Also das hat eigentlich überhaupt nichts verändert. Auslöser war der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan. Wie wir alle wissen, haben die Russen die Sowjets ihr Abenteuer fortgesetzt bis zum bitteren Ende. Und ich sage mal, ein sekundäres Ziel der US-Amerikaner ist gewesen, die Wiederwahl von Jimmy Carter zu sichern. Auch das hat nicht funktioniert. Also sowohl die kurzfristigen Ziele der US-amerikanischen Regierung, was ihre Wiederwahl anbelangt hat, als auch die langfristigen strategischen Ziele, die Sowjets aus Afghanistan herauszudrängen, haben sich nicht erfüllt oder sind nicht umgesetzt worden. Das heißt, wir wissen ziemlich genau, dass Boykotte diese erhofften politischen Wirkungen nicht haben. Also das ist Symbolpolitik. Und Symbolpolitik, die vor allen Dingen nach innen wirkt. Mhm. In Bezug auf die WM in Katar kann man ja deutlich zeigen, am Beispiel Deutschlands, dass diese Boykottdiskussion natürlich dazu geführt hat, dass viele Fußballfans nicht eingeschaltet haben. Mhm. Sowohl die absoluten Einschaltzahlen als auch die Marktanteile waren deutlich geringer für die WM in Katar. Mhm. Aber keiner der Boykotte hat seine politischen Ziele bislang erreicht. Es geht vor allen Dingen um Symbolpolitik, die im Augenblick vielleicht schmerzhaft ist, aber an die sich viele Menschen dann auch nicht mehr lange erinnern.
Jetzt schließt sich langsam der Kreis, denn wir sind in dieses Gespräch eingestiegen mit den deutschen Nationalspielern, die sich mit der rechten Hand den Mund zugehalten haben. Was denken Sie persönlich über den Druck, den man auf die Spielerinnen und Spieler generell macht und gleichzeitig, was auch hier wieder politischer Aktivismus bringt, wenn Profisportler das machen? Das erleben wir ja immer wieder in verschiedensten Sportbereichen.
Ich glaube, ja, der Druck, der damals auf der Mannschaft lag, darf nicht unterschätzt werden. So, nun muss man natürlich jetzt, also mit gesundem Menschenverstand, sich eingestehen, dass eine solche Geste natürlich jetzt nicht eine tiefe, umwurzelte Diskriminierung von sexuellen Minderheiten revidieren kann. So, das ist ein Signal, dass man sich damit nicht einverstanden erklärt. Meines Wissens haben die Kataris ihre Politik in Bezug auf Homosexuelle nicht geändert. Also das hat null Effekt gehabt. Es ist eher eine Selbstvergewisserungsgeste, die sich an uns richtet, dass wir zu unseren Werten stehen. Mhm. Das mag man löblich finden, aber wir haben es hier mit Fragen zu tun, die tiefkulturell verwurzelt sind und die wahrscheinlich also längerfristige Zeithorizonte brauchen, um tatsächlich geändert zu werden. Also da bin ich sehr skeptisch. So, insgesamt politischer Aktivismus von Athletinnen und Athleten, ich glaube, davon kann eine große symbolische Wirkung ausgehen. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, was man tatsächlich im Sport tolerieren kann. So, wie weit darf das gehen? Und diese Grenzen sind schwer zu ziehen.
Okay, das müssen wir noch ein bisschen präzisieren. Also wenn ich jetzt an einen erfolgreichen Protest denke von Sportlern, dann denke ich im Moment an das in die Knie gehen der amerikanischen Sportler, um gegen die Rassendiskriminierung zu protestieren. Das hat doch bis in die Mitte der Gesellschaft eigentlich gut funktioniert.
Das hat eine unheimlich große Resonanz gehabt, aber die nüchterne Frage, die man sich stellen muss, ist, was haben diese Proteste eigentlich für die Afroamerikaner gebracht in den USA? Mhm. Und das kann ich nicht beantworten. Also das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es ist ein legitimes Anliegen gewesen, diese Form der Rassendiskriminierung ja öffentlich zu thematisieren. Und man muss es natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund ja der spezifischen Kultisierung des Sports in den USA sehen. Ja, und das Bewusstsein für Rassendiskriminierung, dass das breit verankert ist, ist sicherlich ein legitimes Anliegen. Die Frage ist aber, hat sich tatsächlich jetzt groß was geändert? Also hat sich die soziale Situation der Afroamerikaner in den USA dadurch verbessert? Also vielleicht ist es auch zu viel verlangt, so. Aber am Ende des Tages stellt sich ja für jeden Sozialwissenschaftler die Frage, wann übersetze ich Symbolpolitik in reale Politik? Mhm.
Gibt es denn ein Beispiel, wo Sie sagen, das hat funktioniert?
Ehrlich gesagt fällt mir nicht viel ein dazu. Also nein, es fällt mir tatsächlich gar nicht so viel ein, wo politischer Aktivismus von Athletinnen und Athleten nachhaltige politische Effekte gehabt hätte.
Es war so ein bisschen frustrierend, weil ich das Gefühl habe, dass jedes Sportgroßereignis, also vor allem die Olympischen Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften, eigentlich immer begleitet werden von politischen Diskussionen und Debatten.
Ja, ich glaube, das ist charakteristisch für unsere Gesellschaft. Also viele Interessengruppen, auch NGOs wissen, dass diese Großsportereignisse eine extreme Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Also versucht man, diese Gelegenheitsfenster zu nutzen, um seine eigenen Anliegen in Verbindung mit diesem Großereignis thematisieren zu können oder an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir wissen aber auch, Aufmerksamkeit ist ein sehr knappes Gut. Das ebbt relativ schnell ab. Sobald das Sportereignis begonnen hat, stehen eigentlich sportliche Aspekte im Vordergrund und diese politischen Themen verlieren dann an Resonanz und an Wichtigkeit. So, deswegen sind viele Aktivistinnen und Aktivisten sehr erfolgreich, diese Spiele als Plattform zu nutzen, um auf bestimmte Anliegen aufmerksam zu machen. Die Gegenseite, das ist jetzt ganz wichtig, die Gegenseite hat natürlich auch ihre Möglichkeiten, Gegenpropaganda zu betreiben und als Politiker wissen Sie ganz genau, die öffentliche Aufmerksamkeit ist sehr kurz und man muss bestimmte Sachen einfach aussitzen. Also ich glaube, auf Seiten der Politik macht sich ein pragmatischer Zynismus breit, dass man weiß, man muss es halt aushalten, aber die Öffentlichkeit verfolgt diese Anliegen nicht nachhaltig. Also ich darf mal erinnern an ein Thema, das im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in China damals sehr präsent war, nämlich die Diskriminierung der uigurischen Minderheit. Ja. Ganz großes Thema, interessiert sich heute kein Mensch mehr dafür. Und das sagt viel aus über uns. Mhm. Also, dass wir kurzfristig agitiert sind, aber eigentlich gar kein längerfristiges Interesse haben, diese Aspekte weiter zu verfolgen oder große Energien zu investieren.
Jetzt zum Schluss, wenn Sie in wenigen Worten beschreiben würden, was erwarten Sie in Sachen Politisierung dieses Fußball-Großereignisses, das in wenigen Wochen beginnt, jetzt in Amerika, Mexiko und Kanada. Was denken Sie, was das wird? Wird das ein Ereignis, das wirklich den Irankrieg sogar vielleicht beenden wird, weil Trump eine große Symbolik machen möchte? Oder wird das eher eine Fußnote werden, diese Ereignisse?
Also ich hoffe, und das ist jetzt mehr eine Hoffnung als tatsächlich eine Vorhersage, also ich hoffe, dass der Iran-Krieg bis dahin beendet ist. Ansonsten muss man sagen, die Welt ist so interessant und spannend geworden, dass sich kaum was vorhersagen lässt. Also das muss man auch als sozialwissenschaftlich einfach eingestehen. Das ist alles so volatil und ja zum Teil auch verrückt geworden, dass ich wirklich keine Prognosen treffen kann. Also im günstigsten Fall ist der Iran-Krieg vorbei und Donald Trump nutzt das Event, um sich als Friedenspräsident zu inszenieren oder als siegreicher Friedenspräsident. Ich könnte mit dieser symbolischen Inszenierung leben, wenn der Konflikt beendet wäre, weil ich glaube, dass auch ein schlechter Frieden noch besser ist als eine Fortsetzung dieses Krieges, der ja ganz negative, disruptive Auswirkungen auf die globale Wirtschaft hat und wir müssen ja Angst haben, dass vielleicht eine Hungersnot droht.
Henk-Erik Meyer, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier gewesen sein zu dürfen.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Sozialwissenschaftler Henk-Erik Meyer von der Universität Münster zur FIFA-WM 2026, die in einem Monat bereits in den USA, Kanada und Mexiko losgeht. Eure Kommentare könnt ihr uns jederzeit schreiben an geopolitik@nzz.ch. Uns gibt's jeden Mittwoch neu. Danke fürs Zuhören, wünscht David Vogt.